Werbung.
Kuhmilchallergie, die häufigste Nahrungsmittelallergie bei Säuglingen. Unspezifische Symptome wie Blähungen oder Ausschlag machen die Diagnose zur Herausforderung. Wie erkennen Sie die Allergie frühzeitig und welche Spezialnahrung ist die richtige, wenn Stillen nicht möglich ist? Antworten gibt's in der neuen Podcast-Folge Kuhmilchallergie meets Gastroenterologie von O-Ton Pädiatrie mit Dr. Axel Enninger, Kindergastroenterologe und Experte für Kuhmilchallergie. Jetzt reinhören und praxisnahe Tipps für Ihre tägliche Arbeit erhalten. Unterstützt von Nestle Health Science.
Gesundheit hören.
Die autoimmune Hepatitis, die primär biliäre Cholangitis, die primär sklerosierende Cholangitis. Das habt ihr zuletzt in Ausbildung oder Studium gehört, wenn ihr nicht als HepatologInnen oder Ähnliches unterwegs seid. Niedergelassene ÄrztInnen haben selten damit zu tun, es sei denn, sie sind spezialisiert. Trotzdem sollte man über die neue Living S3 Guideline dazu Bescheid wissen. Guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen, dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Ne Dosis Wissen gibt's werktags ab 6 Uhr in der Früh in kompakten 10 Minuten. Ich bin Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Teil der Chefredaktion der Apothekenumschau. Heute ist Montag, der 27. April 2026.
Ein Podcast von Gesundheit hören und Apothekenumschau Pro.
Es geht also um seltene autoimmune Lebererkrankungen. Dass es da überhaupt eine S3-Leitlinie gibt, das hat schon wirklich Neuigkeitsniveau. Es gibt ein Update zu dieser Leitlinie seltene Lebererkrankungen von der Deutschen Gesellschaft für Gastroenterologie, Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten. Das Ganze kümmert sich um die pädiatrischen PatientInnen bis hin zu den Erwachsenen und ist auch schon ein paar Tage her, dass die Guideline aktualisiert worden ist im Oktober letzten Jahres. Wir haben jetzt mit Marcial Sebode darüber gesprochen. Der ist Internist natürlich an der ersten medizinischen Klinik und Poliklinik am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Holt euch euren ersten Kaffee des Tages und dann geht's los. Wir konzentrieren uns hier auf die drei wichtigsten Leber-Autoimmunerkrankungen. Die sind so selten, dass sie für die meisten von uns immer noch jeden Tag Neuigkeitswert haben. Einerseits, und die ist relativ bekannt, die autoimmune Hepatitis, die AIH. Dabei richtet sich das körpereigene Abwehrsystem aus ungeklärten Gründen gegen die eigenen Leberzellen. Dann kommt es zur Hepatitis, langfristig zum Leberversagen oder zur Zirrhose. Ebenfalls noch relativ bekannt, die primär biliäre Cholangitis. Dabei werden zunächst die Gallengänge angegriffen und infolgedessen dann irgendwann auch die Leber durch die Entzündung zerstört. Langfristig ist meist das gesamte Lebergewebe betroffen, auch da kann es im Endstadium zur Zirrhose kommen. Etwas weniger bekannt, glaube ich, ist die primär sklerosierende Cholangitis. Da geht es zunächst um die Entzündung der Gallengänge in der Leber. Dann kommt es zum Gallenstau. In zwischen 60% und 80% der Fälle gibt es dabei parallel noch eine entzündliche Darmerkrankung. Langfristig vernarbt das Gewebe und außerdem steigt hier das Risiko für Gallengangskrebs. Wir wollten von Marcial Sebode wissen, wie er diese S3-Leitlinie insgesamt einordnet. Und da sagt er uns im Gespräch mit Ne Dosis Wissen, es ist ein Novum, dass diese Leitlinie überhaupt das S3-Niveau erreicht hat. Das liegt daran, dass zu diesen seltenen Erkrankungen in den vergangenen Jahren vermehrt randomisierte, kontrollierte Studien erschienen sind und auch einige Meta-Analysen. Die Datenlage hat sich also erheblich verbessert. Außerdem haben die KollegInnen Wert gelegt auf eine enge Verzahnung von Pädiatrie und Erwachsenenmedizin. Denn gerade die Autoimmunerkrankungen AIH, also die autoimmune Hepatitis, und PSC, also die primär sklerosierende Cholangitis, manifestieren sich zum Teil schon bei Kindern und Jugendlichen, so dass der Transition von der Kinder- in die Erwachsenenmedizin eine besondere Bedeutung zukommt. Zu dieser Transition von der Kinder- in die Erwachsenenmedizin bei chronisch Kranken allgemein gab es bei Ne Dosis Wissen im Januar eine Folge, die verlinken wir euch natürlich in den Shownotes. Marcel Sebode sagt weiter, gerade für seltene Erkrankungen sind hochwertige Standards in Diagnostik und Therapie besonders wichtig. Einerseits ist die Diagnostik häufig schwierig und komplex und bedarf der Erfahrung eines Expertenzentrums. Auf der anderen Seite sind manche der diagnostischen Schritte relativ einfach, so dass sie in die Regelversorgung implementiert werden können. Zum Thema einfache Diagnostik, zum Beispiel bei der primär biliären Cholangitis. In 90% der Fälle erkranken Frauen. Die Leitlinie sagt, die Diagnose soll gestellt werden, wenn mindestens zwei der drei folgenden Parameter positiv ausfallen. Erstens erhöhte Cholestase-Parameter, insbesondere eine erhöhte alkalische Phosphatase. Dann antimitochondriale Antikörper, die berühmten AMAs. Und dann die typische Histologie mit chronischer, nicht eitriger, destruierender Cholangitis. Wenn es keine andere Erklärung für die hohen Werte gibt, dann haben die PatientInnen die Diagnose der primär biliären Cholangitis. Das heißt, viele der PatientInnen können durch einen simplen Antikörpertest den Nachweis der antimitochondrialen Antikörper schon relativ zielstrebig eingeordnet werden. Komplizierter ist das diagnostische Prozedere bei der Autoimmunhepatitis und der primär sklerosierenden Cholangitis. Es gibt bei der Autoimmunhepatitis keine einzelnen spezifischen diagnostischen Tests. Da braucht man, sagt Marcel Sebode, immer mehrere Kriterien, um eine Diagnose zu stellen. Zum Beispiel mit Leberbiopsie, Autoantikörpern, IgG. Und genau da können die Leitlinien jetzt gute Hilfestellung geben. Falls die Cholestase-Parameter bei PatientInnen dauerhaft erhöht sind, muss geklärt werden, ob vielleicht eine primär sklerosierende Cholangitis vorliegt. Das Standardverfahren da ist eine Kernspintomographie inklusive Magnetresonanz-Cholangiopankreatikopathie. Also das schon relativ zielgerichtet und das dann natürlich auch geordnet. Dann die Frage, was steht in der Leitlinie zur Therapie Neues drin? Bei der Autoimmunhepatitis geht es vor allem um die immunsuppressive Therapie, denn die wirkt lebensverlängernd. Standardtherapie ist Prednisolon und kombiniert zum Beispiel mit Azathioprin. Es gibt da kaum Neuerungen, es wird ein bisschen an der Standardtherapie optimiert. Marcel Sebode sagt dazu, wir wissen jetzt, dass wir bei dem Großteil der Fälle die Dosis des Cortisons für die Remissionsinduktion bei Erstdiagnose der AIH um die Hälfte reduzieren können auf 0,5 mg pro Kilogramm Körpergewicht ohne Wirkungsverlust. Das ist ganz wichtig wegen der häufigen Nebenwirkungen, die für die PatientInnen gerade bei den hohen Dosen sehr belastend sind. Und Optimierungsbedarf gibt es auch bei der Immunsuppressivtherapie für diesen Remissionserhalt, wie zum Beispiel mit Azathioprin. Zudem gibt es mittlerweile auch Alternativen zu Azathioprin, die im Einzelfall zum Einsatz kommen können. Bei der primär biliären Cholangitis geht es bei der Standardtherapie um die Ursodeoxycholsäure, habt ihr auch zum letzten Mal im Studium gehört. Die muss lebenslang verabreicht werden. Nach 6 bis 12 Monaten sollte man das Therapieansprechen anhand von Laborparametern überprüfen und wenn die Therapie nicht anspricht, dann gibt es immerhin eine Zweitlinientherapie mit Bezafibrat. Das ist dann off-label eingesetzt. Da sagt Marcel Sebode zu uns, für die Zweitlinientherapie der primär biliären Cholangitis gibt es Neuigkeiten, wenn die Leberwerte unter Ursodeoxycholsäure nicht gut abfallen oder wenn selten eine Unverträglichkeit vorliegt. Und das ist eine wichtige Neuerung in den Leitlinien für PatientInnen, bei denen eben die First-Line-Therapie nicht anschlägt. Zur primär sklerosierenden Cholangitis. Da kann man auch das UDCA geben, also die Ursodeoxycholsäure. Allerdings hängt das Überleben hier langfristig von der Frage einer möglichen Transplantation ab. Marcel Sebode sagt dazu, bei der primär sklerosierenden Cholangitis haben sich in der Therapie erst zuletzt einige Neuerungen ergeben, die in den Leitlinien angedeutet werden. Zum Beispiel steht eine vielversprechende Substanz, die Norucholsäure, in Aussicht, ist allerdings noch nicht verfügbar. Die Zulassung dafür wird wahrscheinlich 2026 beantragt. Es gibt positive Daten und das heißt, hinter den Kulissen und auch noch nicht niedergelegt in der Leitlinie tut sich da im Moment eine ganze Menge. Marcel Sebode, der selbst an der Leitlinie beteiligt war, sagt, auf jeden Fall haben wir das Ziel, diese Leitlinien für die breite medizinische Öffentlichkeit zu schreiben. Natürlich ist der Umfang mit knapp 130 Seiten eine Herausforderung, aber für noch größere Nutzerfreundlichkeit haben wir gerade zwei grafisch unterstützte Kurzversionen erstellt. Das ist durch die Förderung der Leitlinienentwicklung durch den Innovationsfonds möglich. Eine Version richtet sich dezidiert an Allgemeinmediziner, Fachärzte für Innere Medizin und Gastroenterologie, wo auf knapp 8 Seiten die wichtigsten Inhalte der Leitlinie zusammengefasst werden, mit optisch ansprechenden und leicht verständlichen Therapie- und Diagnosealgorithmen. Außerdem gibt es eine Kurzversion für Patienten, wo Patientenvertreter bei der Entwicklung dabei waren. Da erklären wir die autoimmunen Lebererkrankungen, die Prognose, die Therapie und die Nebenwirkungen der Behandlung in leicht verständlicher Laiensprache. Das finde ich wirklich wichtig und bemerkenswert, dass Marcel Sebode das so herausstellt, denn das ist ja das, was für die Praxis ganz entscheidend ist. Ich habe es jetzt schon mehrfach gesagt, die wenigsten MedizinerInnen haben täglich mit diesen seltenen Erkrankungen zu tun, sehen regelmäßig PatientInnen, die davon betroffen sind. Trotzdem muss man es im Zweifelsfall im Kopf haben. Da sind Kurzversionen extrem hilfreich. Und PatientInnen-Versionen sollten eigentlich selbstverständlich sein, sind es nach wie vor nicht. Umso schöner, dass darauf hier Wert gelegt worden ist. Das war eine Dosis Wissen für heute. Die nächste Folge gibt's morgen ab 6 Uhr in der Früh überall da, wo ihr Podcasts findet. Wenn euch die heutige Folge gefallen hat, dann hört euch doch heute noch unbedingt die neue Folge von Frau Doktor, übernehmen Sie an. Julia Rotherbel spricht mit Marlina Helms zum Thema Klinik und Startup. Geht das? Sehr hörenswert. Gibt's auch überall, wo ihr Podcasts findet. Danke, dass ihr eine Dosis Wissen hört.
Ein Podcast von Gesundheit hören und Apothekenumschau Pro. Gesundheit hören. Das ist das Audioangebot der Apothekenumschau.